Der Herr, unser Gott und Schöpfer alles Leben, segne unser Hören und unser Reden. Amen. Ihr Lieben, ich habe mir einen Vers aus der Bibel ausgesucht heute. Keinen ganzen längeren Text, obwohl der Text eben aus dem Matthäusevangelium auch natürlich schon was damit zu tun hat. Ein Vers nur aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 50, Vers 20. Und er lautet: Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. 1. Mose 50, Vers 20. Was für ein großer Satz und was für ein Fazit für eine große, wilde und auch verworrene Geschichte. Es ist nämlich Josef, der diese Worte spricht. Josef, der zweitjüngste Sohn Jakobs und der Urenkel Abrahams. Er spricht diese Worte zu seinen Brüdern, eben denen, die ihn vor langer, langer Zeit, als er noch ein halbes Kind war, an fremde Kaufleute verkauft hatte, um ihn loszuwerden. Es ist eine grauenhafte Geschichte. Von den eigenen Geschwistern ist er verraten und verstoßen worden. Er wird Sklave in einem fremden Land mit fremder Sprache und fremden Sitten. Aber Josef steht das durch, er hat auch Glück und bekommt eine gute Stellung im Haus eines vornehmenden Ägypters, allerdings nur, um dort wieder in eine Falle zu laufen. Dieses Mal ist es eine Frau, die ihm übel mitspielt. Josef landet unschuldig im Gefängnis und jetzt ist er ganz unten angekommen, steht kurz davor, hingerichtet zu werden. Aber dann vollzieht sich wieder eine weitere aberwitzige Wendung der Geschichte. Er deutet Gefangenen ihre Träume, das erfährt der Pharao. Er tut es auch für ihn, also für den Pharao, und steigt von jetzt auf gleich von einem Gefangenen an die Stelle eines Beraters des Pharaos auf. Er wird von ganz unten nach ganz oben versetzt, fast auf Augenhöhe mit dem Pharao. Und hier ist er jetzt, in dieser Position, wo er diesen Satz sagt. Er gehört zu den mächtigsten Männern im Land, er kann tun und lassen, was er will. Er kann ins Gefängnis schicken, wen er will, sogar an den Galgen kann er Menschen bringen und niemand würde ihm da reinreden. Und nun stehen die Menschen vor ihm, die ihn vor langer Zeit auf dieser Achterbahn, auf den Weg durch Hoch und Tiefs, vom tiefen Brunnen bis zum hohen Ministerstuhl geschickt haben, seine Brüder. Seine Brüder, die ihn als Junge verkauften. Sie, die Brüder, sind völlig machtlos. Er, nun der Minister, hat sie in der Hand. Er kann mit ihnen machen, was er will. Und was macht er? Er erteilt ihnen eine Lektion, das ja. Er bezichtigt sie der Spionage, behält einen von ihnen gefangen, während die anderen Benjamin, den jüngsten Bruder, von zu Hause nach Ägypten holen. Seinem jüngsten Bruder Benjamin lässt er dann bei der Rückreise einen kostbaren silbernen Kelch unterschieben, durch den er angeblich die Zukunft schaut, so hat er gesagt, der Josef. Und unter dem Vorwand des Diebstahls lässt er seinen Brüdern wieder nachjagen mit Soldaten. Viel Ungewissheit und viel Angst müssen seine Brüder ertragen, aber Josef vernichtet sie nicht. Er lässt sie leben und er hilft ihnen sogar. Und warum macht er das? Diese Antwort steht in diesem einen Satz. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Es ist nicht so, dass Josef vergessen hätte, was war. Er sagt nicht einfach Schwamm drüber und es ist alles gut. Er weiß genau, was damals geschehen ist und er sagt es auch unverblümt. Ihr wolltet mir Böses antun. Die alte Geschichte ist unvergessen. Sie ist noch da, zwischen ihm und seinen Brüdern. Aber das ist eben nicht alles. Denn über dieser bösen Geschichte steht noch eine andere, eine größere Geschichte. Und diese Geschichte überspannt nicht nur alle kleinen menschlichen Geschichten, sie kann ihnen auch eine ganz andere Bedeutung, einen ganz anderen neueren Horizont geben, Josefs Brüder haben böse gehandelt, aber sie haben nicht mit Gott gerechnet, der daraus eine grandiose gute Geschichte gemacht hat. Und weil Josef aber diese große Geschichte sieht, deswegen hat er auch die Größe, diesen Satz zu sagen. Er hat die Größe, seine Macht nicht dafür zu missbrauchen, um sich an seinen Brüdern zu rächen. Er hat die Größe, gelassen zu sein. Und er hat die Größe, echte Versöhnung anzubieten. Er hat die Größe, zu vergeben. Denn das ist ja das Wesen der Versöhnung, dass ich das erlittene Unrecht klar vor Augen habe, dass ich aber darüber hinaus Gottes Geschichte sehe, die größer ist als alle meine Geschichten und der die Macht besitzt, auch noch die bösesten Geschichten zum Guten zu wenden. Auch wenn ich das im Moment in der akuten Situation natürlich nicht so klar sehe wie Josef, als er diesen Satz hier sagt. Und all diejenigen, die als Politikerinnen und Diplomaten, als Moderatoren in Streitgesprächen, als Beraterinnen, als Vorsitzende von irgendwelchen Gremien, als Freundinnen, als Nachbarn und Familienmitglieder in einem Konflikt involviert sind, in einem Konflikt, in dem Bosheit und Unrecht eine Rolle spielen, kann dieser Satz des Josefs ein Hoffnungsschimmer, ein Mutmacher sein. Egal wie bedrückend der Konflikt auch ist, wie schwer er belastet, Gott kann Böses zum Guten wenden. Ich frage mich manchmal, was in Menschen wie Greta Thunberg vorgehen muss, über die kübelweise Hasskommentare ausgegossen werden, in Politikern, die übelste Beleidigungen ertragen müssen, in Geflüchteten, die man spüren lässt, dass sie ganz und gar nicht willkommen sind, in denen, die gemobbt werden, in denen, die solchen Bösen bedingungslos ohnmächtig ausgesetzt sind. Das Verhalten Josefs hält uns vor Augen, dass die Reaktion auf Bosheit und Unrecht eben nicht Gewalt und Strafe ist. Durch Gewalt und Strafe entwickelt sich nur eine Spirale von Aktion, Reaktion, Gegenreaktion und Gegenreaktion und Gegenreaktion. Damit machen wir es Gott schwer, Gutes werden zu lassen. Menschen, die in der Lage sind, Gottes Geschichte über die aktuelle Situation hinauszusehen und mit Gottes gutem Eingreifen zu rechnen, bereiten über den Weg der Vergebung Gott das Feld, auf dem er Gutes entstehen lassen kann. Wenn wir ehrlich sind, fällt uns Vergebung aber eher und unglaublich schwer. Vergelten scheint uns da viel einfacher zu sein und vor allem irgendwie auch logischer. Was wir da gerade in der großen Politik erleben, erinnert uns doch sehr an das alttestamentliche Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn oder, wie es ein Sprichwort ausdrückt, wie du mir, so ich dir. Und ganz deutlich erkennen wir, dass selten Gleiches mit Gleichem vergolten wird, sondern dass bei den Vergeltungsmaßnahmen eigentlich immer noch eine Schippe draufgelegt wird und die Situation eskaliert. Das beobachten wir im Handelskonflikt der USA mit China, in der Krise um den Iran, bei der Wortwahl im britischen Unterhaus und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wir brauchen gar nicht nur auf die große politische Bühne zu schauen. Ich bin mir sicher, dass wir das alle auch irgendwie kennen. Dass wir Freundschaften aufgekündigt haben, zu Familienmitgliedern auf Abstand gegangen sind, Arbeitskollegen aus dem Weg gehen, weil sie uns nicht gut tun, dass wir uns anlügen, betrügen, unser Vertrauen missbrauchen, uns ausnutzen. Wir kennen Streitigkeiten in unserem Umfeld, die durch das Prinzip Reaktion und Gegenreaktion am Leben erhalten werden. Und vielleicht sind wir auch darin involviert. Vergebung fällt schwer. Und ich glaube, der Grund ist, dass wir an die Vergebung falsche Erwartungen, ja sogar falsche Bedingungen knüpfen, damit aus unserer Sicht Vergebung möglich ist. Wenn du dies und das tust, dann kann ich dir vergeben. Wenn du dies und das tust, dich entschuldigen, dich ändern, diese oder jene klar definierte Wiedergutmachung leisten, eine Strafe akzeptieren und so weiter. Und wir merken schon, auch wenn wir das für logisch und verständlich empfinden, so kann Vergebung nicht funktionieren. Die Luxemburger Kommission mit dem Namen Justitia Pax ist eine Kommission der katholischen Kirche in Luxemburg und beschäftigt sich aus einem christlichen Blickwinkel heraus mit den Themen soziale Gerechtigkeit, Frieden, Menschenrechte und nachhaltige Entwicklung. Und diese Kommission hat 10 Thesen der Vergebung formuliert und vielleicht helfen die uns weiter. Die Kommission hat formuliert, erstens, Vergebung kann ein langer Prozess sein. Zweitens, Vergebung ist nicht von einem Geständnis abhängig. Drittens, Vergebung erfordert keine übereinstimmende Auffassung von der Vergangenheit. Viertens, Vergebung bedeutet, mein Recht auf Rache loszulassen. Fünftens, Vergebung bedeutet nicht vergessen. Sechstens, Vergebung bedeutet, das Unrecht nicht immer wieder zur Sprache zu bringen. Siebtens, Vergebung bedeutet nicht, das Verhalten einer anderen Person zu entschuldigen. Achtens, Vergebung bedarf vorab einer Entscheidung. Neuntens, Vergebung bedeutet nicht unbedingt, erneut zu vertrauen. Zehntens, Vergebung ist Voraussetzung für einen Neuanfang. Beeindruckende Thesen, wie ich finde, obwohl mir als glaubender Mensch im Sinne der Josefsgeschichte eine 11. These fehlt. Vergebung bedeutet, vom anderen nichts zu erwarten, aber mit Gottes Eingreifen in meine und seine Geschichte zu rechnen. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Amen.